Zuerst herzlichen Dank für die Begrüßung und ein Stück weit für die Vorstellung. Ich komme ja schon lange auf die lange scheinbare Höhe. Ich habe jetzt gar nicht ausgerechnet, wie lang, aber...
Immer nur 3 Tage.
Jetzt 3 Tage, ja, das stimmt. Aber sonst, das reicht bis ins letzte Jahrhundert zurück. Dann möchte ich mich auch herzlich bedanken für die Einleitung. Wo sitzt die Sängerin? Hier? Da? Hier? Haben Sie eigentlich Hebräer 1 bis 4 im Auge gehabt? Das, was Sie gesungen haben, war sowas wie eine Vorwegnahme dessen, was ich nachher sage. In der Tat. Also vielen Dank. War nicht abgesprochen. Und dann möchte ich zu dem, was musikalisch eingeleitet worden ist, eine andere Einleitung jetzt zu Gehör bringen, und zwar aus der neuen Übersetzung von Heinz Schumacher. Der ist ja auch kein Unbekannter hier auf der langen scheinbaren Höhe. Der hat Einleitungssätze geschrieben zum Hebräerbrief. Ich habe nämlich festgestellt, dass die verschiedenen Referenten, das ist ja wieder ein ganzer Blumenstrauß beieinander, kommt noch zusammen, dass die verschiedenen Referenten sich entsprechend dem Thema "Lasset uns aufsehen auf Jesus" doch da und dort ziemlich stark am Hebräerbrief orientiert haben. Das habe ich auch gemacht. Ich habe gleich vorne angefangen. Und zwar mit dem Thema Jesus, das Wort Gottes. Und die ersten 4 Verse dieses Briefes mir vorgenommen oder für uns heute Abend vorgenommen. Und da hat Heinz Schumacher in seinem Neuen Testament mit seiner Übersetzung und mit den vielen guten Erklärungen und Anmerkungen, also ich möchte für dieses Buch wirklich ein werbendes Wort einlegen. Da hat man nämlich nicht bloß das Neue Testament, sondern gleichzeitig ein Bibellexikon und einen Kommentar und noch verschiedene andere Bücher, nämlich in den Fußnoten. Ist also wirklich eine gute Sache. Und er hat also eine Einleitung geschrieben zum Hebräerbrief. Das will ich jetzt nicht alles lesen. Vielleicht so viel, das sage ich jetzt von mir aus, auch er setzt sich mit der Frage auseinander, ja, wer könnte denn der Verfasser sein? Da ist nämlich keine Absender- oder Autorangabe gegeben. Luther hat gemeint, es könnte Apollos gewesen sein. Und der Origenes hat gesagt, wer der Verfasser des Hebräerbriefes ist, das weiß letztlich nur der liebe Gott. Also man überlegt an alle möglichen rum und kommt bis hin zu dem Gedanken, vielleicht könnten es auch Aquila und Priscilla gewesen sein. Doch, das wird ernsthaft erwogen. Aber das ist jetzt ja gar nicht so wichtig. Vielleicht hat Gott mit Überlegung und Bedacht dafür gesorgt, dass der Verfasser des Hebräerbriefes eben nicht bekannt wird, damit wir darin wirklich eine von Gott gegebene zeitlose Botschaft hören. Und das in erster Linie. Und da lese ich jetzt einfach ein paar Sätze, also wie gesagt aus der verfassten Einleitung. Ein ganzes Kapitel widmet der Verfasser dem Wesen und dem Kampf des Glaubens, ist Kapitel 11. Auch über die unsichtbare Welt, über den Himmel und seine Bewohner kann man aus diesem Brief viel lernen. Er enthält ernste Ermahnungen, aber auch zu Herzen gehende Ermunterungen für die Gläubigen. Und jetzt kommt der Satz, ist der letzte oder Halbsatz, der mir ganz wichtig ist. Also Ermunterungen für die Gläubigen, den Blick auf die einzigartige Person Jesu zu richten. Das ist ja das Hauptthema der Konferenz hier. Den Blick auf die einzigartige Person Jesu zu richten. Lasset uns aufsehen auf Jesus. Wer ist dieser Jesus? Also nun die Verse 1 bis 4. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Da sind gleich am Anfang wuchtige Glockenschläge, die da erklingen, ganz gewaltig. Jetzt wird Jesus vorgestellt. Und eingefädelt mit dem Satz, vor Zeiten hat Gott geredet auf vielfache und mancherlei Weise, aber jetzt in diesen letzten Tagen durch den Sohn. Redet Gott heute noch? Ich habe ein Bild vor mir. Das war die Titelseite einer Zeitschrift, liegt Jahre zurück. Da wurde ein Schiffsuntergang mit aller Dramatik dargestellt, nicht wahr? Wenn so der Schiffkiel oben da schwimmt oder so halb im Wasser drin, die Masten gebrochen und die Leute springen über Bord und einfach das ganze Chaotische dargestellt. Und jeder Betrachter hat den Eindruck, also das ist fast wie das Ende. Und da ist auf die Titelseite die Frage hineingeschrieben worden, ganz groß, und Gott schweigt? Fragezeichen. Und Gott schweigt? Was dann in dem Blatt geschrieben war, weiß ich nicht mehr. Mir ist einfach das Bild hängen geblieben und die Fragestellung. Und Gott schweigt? War das ein Schweigen Gottes oder ein Reden Gottes? Ein Reden. Wie ist denn das jetzt mit dem Hurrikan, der da Florida heimgesucht hat? Wie viel Milliarden Schaden ist geschätzt? Ja, mit den Zahlen ist sowieso so eine Sache. War das ein Schweigen Gottes oder ein Reden Gottes? Wie ist es denn mit den Dingen in unserer Welt? Ein Schweigen oder ein Reden Gottes, wenn es finster wird, wenn es chaotisch wird? Oder wie ist es denn in unserem Leben, wenn wir mit manchen Fragen konfrontiert werden und Dingen, die uns nicht schmecken, ein Schweigen Gottes oder ein Reden Gottes? Die Frage ist, ob wir glauben und wie wir glauben, ob wir mit Gott rechnen oder ihn nur so als Lügenbüßer einsetzen. Die Frage, ob Schweigen oder Reden, hängt letztlich an dem, wie wir reagieren, wie wir es aufnehmen. Ich habe dieser Tage beim Vorbereiten auf heute Abend ein Blatt in die Hand bekommen. Da setzt sich einer auseinander mit dem geistlichen Wachstum und benennt auch verschiedene Gefährdungen. Die sind ja immer da, klar. Und da zitiert er einen Mann, der bis in unser letztes Jahrhundert hinein ein geistlicher Lehrer war, A.W. Tozer, also so schreibt es, ob man so ausspricht, oder Tozer, also ein einflussreicher evangelikaler Autor aus den 50er Jahren, letztes Jahrhundert. Und er schreibt Folgendes: Ich glaube, viel von unserem religiösen Unglauben ist auf ein falsches Verständnis vom Wort der Wahrheit zurückzuführen. Doppelpunkt: Ein schweigender Gott begann plötzlich in einem Buch zu sprechen, also Bibel, meint er da. Als das Buch abgeschlossen war, verfiel er wieder für ewig in ein Schweigen. Also, das vertritt der Tozer nicht, gell? Das zitiert er nur, um das falsche Verständnis jetzt zu skizzieren. Tatsache ist, dass Gott nicht schweigt. Er hat nie geschwiegen. Es liegt in Gottes Natur, zu sprechen. Und warum? Ja. Da gibt's eine kurze, knappe, bündige Antwort, weil Gott sich kundtun will. Er will nicht für sich bleiben. Es gibt einen Satz, den habe ich zum allerersten Mal als Buchtitel gelesen. In der Schriftenzeit habe ich einiges dazulernen dürfen. Neulich hat mir das jemand gesagt, das sei ein Zitat von Seneca. Seneca, ein römischer Politiker, Dichter, Schriftsteller, der Erzieher von Nero und Philosoph. Seneca. Also von dem würde dieser Satz stammen. Aber wie gesagt, ich habe ihn als Buchtitel zum ersten Mal zu Gesicht bekommen. Und der Satz lautet so: Sprich, damit ich dich sehe. Habt ihr den Satz schon mal gehört oder gelesen? Sprich, damit ich dich sehe. Also wenn der von Seneca stammt, hat sich dabei gedacht, ganz klar. Sprich, damit ich dich sehe. Gottes Reden ist eine Mitteilung seines Wesens. Wir sollen ihn kennenlernen, erfahren und erfassen an dem und in dem, was er sagt, in seinem Wort. Wobei man doch ein bisschen unterscheiden muss zwischen Wort und Reden. Macht übrigens auch das Griechische. Aber ich will jetzt darauf nicht näher eingehen. Und nun ist es dem Hebräerbrief ein Anliegen zu sagen, ja, wir haben es eben nicht mit einem schweigenden Gott zu tun. Wie sagt Totzer? Es liegt in Gottes Natur zu sprechen, sich mitteilen zu wollen. Weil Gottes Wesen Liebe ist, will er sich mitteilen. Oder wie vorhin hier gesagt worden ist, will er Gemeinschaft haben. Liegt er mit drin. Und deshalb also gleich am Anfang die grandiose Feststellung, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten. Das war Gottes Reden, ja, jetzt habe ich hier den Satz stehen, vor Jesus. Stimmt das? War dieses Reden nicht auch schon ein Reden durch das Wort Gottes? Und das Wort Gottes, so wird es uns fast ganz am Schluss unserer Bibel nochmal ganz dick und deutlich bestätigt, ist doch Jesus. Da wird in Offenbarung 19 nämlich festgestellt, der Reiter auf dem weißen Pferd, also nicht von den sieben, die da vorher auftreten, sondern der mit seiner ganzen himmlischen Heerschar kommt, sein Name ist das Wort Gottes. Er heißt das Wort Gottes. Das heißt, in der Person, in der Gestalt Jesu Christi bündelt sich diese Aussage, Wort Gottes. Und Wort Gottes heißt in dem Zusammenhang, da teilt sich Gott mit, da enthüllt er sein Wesen, da offenbart er sich, da tut er sich kund. Und wenn hier gesagt wird, das war ja bereits schon im Alten Testament so, dann war das damals bereits schon eigentlich auch der Christus im Alten Testament. Der Präexistente, der durch den die ganze Schöpfung ja gemacht worden ist, eben als durch das Wort Gottes. Also dieses Reden Gottes vor Jesus müsste sofort ergänzt werden, eigentlich ein Reden durch Jesus. Das, was dann mit dem Kommen Jesu herein in unsere Welt geschehen ist, war ja die Fleischwerdung. Ich war, dass Gott in Jesus Mensch wurde. Das ist dann mein nächster Punkt. Aber nun heißt es hier, Gott hat vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet. Das sind zwei Aspekte ausgedrückt, und zwar einmal die Vielzahl der Boten und die Vielzahl der Möglichkeiten, also der Offenbarungsweisen, der Art und Weise, wie dieses Reden Gottes vor sich gegangen ist. Bleiben wir zunächst mal bei den Boten. Das wird hier zusammengefasst, so festgestellt, durch die Propheten. Propheten sind die Sprecher Gottes. So wie unsere Regierung einen Regierungssprecher hat, so hat Gott seinen Sprecher oder seine Sprecher. Sind Sprecher Gottes, sie reden im Namen und im Auftrag Gottes und haben sein Wort weiterzusagen. Da gibt es im Alten Testament die Schriftpropheten, der gewaltigste, der steht vorne dran, wer war denn das? Das war der Jesaja und dann alle anderen, da gibt es dann die kleinen Propheten. Da darf man nicht denken, die sind deshalb die kleinen Propheten, weil sie weniger wichtig waren. Die hatten zum Teil für ihre Zeit Botschaften zu verkünden, kurz und bündig, die hatten es genauso in sich wie beim Jesaja. Sondern kleine Propheten heißen sie deshalb, weil sie in ihrem Umfang dessen, was sie geschrieben haben, buchmäßig, einfach kleiner beieinander sind. Jesaja, das ist sicherlich auch mit seiner Botschaft etwas ganz Großartiges. Also die Schriftpropheten im Alten Testament. Es gibt im Alten Testament auch Propheten, die haben nicht geschrieben. Gericht, Samuel, ja, stimmt. Es sind zwei Bücher nach ihm benannt, Elisa, Nehemia. Ja, fang doch mal ein bisschen weiter vorne an. Ja, der hat vielleicht geschrieben. Ich meine, Propheten, die eben nicht per Buch zu uns überkommen sind. Per Buch. Das glaubt ihr mir wahrscheinlich nicht, wenn ich das sage. Aber ich sage das deshalb so, indem ich die Bibel sprechen lasse. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet, und lass ihn für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wer hat das zu wem gesagt? Der Abimelech hat es zu Abraham gesagt. Ja, wir machen heute Abend Bibelquiz, das stelle ich schon fest. Also, es kommt mir jetzt auf den Satz an, denn er ist ein Prophet. Nein, halt mal, das stimmt nicht, der Abimelech. Gott hat es zum Abimelech gesagt. So, ja, natürlich. Gott sagt über den Abraham, Abraham ist ein Prophet. Denkt man gar nicht. Wir kennen den Abraham eben unter ganz anderen Aspekten. Aber hier wird es von Gott bestätigt und gesagt, er ist ein Prophet, das heißt ein Sprecher Gottes. Durch ihn handle ich, durch ihn rede ich. Propheten sind sowas wie Geheimnisträger Gottes. Das stellt der Prophet Amos fest, und zwar in Kapitel 3, Vers 7. Da lesen wir, Gott tut nichts. Er offenbart es denn seinen Propheten. Das heißt, lässt es so seine Propheten mitteilen. Und es gibt auch bei dem Abraham eine Stelle, da wo die Engel kamen und die gehen nach Sodom und Gomorra und dann spricht der Herr eben mit dem Abraham fast so für sich, wie kann ich vor dem Abraham verbergen, was ich vorhabe? Das heißt, da wird der Abraham sozusagen auch in das letzte Gerichtsgeheimnis eingeweiht im Blick auf Sodom und Gomorra. Wie kann ich dem Abraham verbergen? Das heißt, Gott will reden, Gott will sich kundtun, Gott will sich offenbaren. Auch der Umgang Gottes mit Mose oder umgekehrt, Moses Umgang mit Gott, macht immer wieder deutlich, wie es in Gottes Interesse liegt, sich zu zeigen. Aber er macht es nicht plump, er macht es nicht so mit Pracht und Prunk, so wie die Großen dieser Welt dann aufmarschieren, mit einer richtigen Kolonne und allem drum und dran, aller Glanz und Herrlichkeit, der da aufzubieten ist, sondern Gott macht es ja so, dass wir Menschen das fassen können. Abraham, Mose, Psalm 103 stellt fest, interessanterweise, Psalm 103, das ist ein Satz, der gehört nicht zu den fettgedruckten Versen. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das sind bekannte fettgedruckte Verse. Aber da kommt wenig später, kommt dann der Vers, er hat seine Wege Mose wissen lassen. Ja, der Satz ist genauso wichtig wie der erste. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Das heißt, Gott hat geredet, Gott hat sich kundgetan. Ich habe jetzt nur ein paar Namen genannt. Es geht hier bei der Feststellung im Hebräerbrief um die Vielzahl der Boten. Und das, was auch hier festgestellt wird, es geht um die Vielzahl der Offenbarungsweisen. Gott hat sich nicht festgelegt in seinem Reden sozusagen auf eine Schiene, dass er, jetzt würde ich mal sagen, so wie das jetzt heute Abend vor sich geht, eben durch das Formulieren von Worten akustisch per Schallwellen an unser Ohr kommt. Das kann Gott machen. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit. Die verschiedenen Möglichkeiten, ich zähle sie mal auf, beginnen jetzt in meiner Aufzählung, jetzt nicht in der Bibel, beginnen etwa mit dem Hinweis, Psalm 19. Das wäre jetzt wieder eine Missfrage. Was steht denn dort, Psalm 19? Das, was Haydn so großartig vertont hat. Die Himmel rühmen oder erzählen die Herrlichkeit Gottes. Die Himmel erzählen die... Ja, wir denken daran, dass die Himmel uns was zu erzählen haben. Das ist ein Reden Gottes. Oder der Satz von vorhin, er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Das Handeln Gottes in Israel und an Israel, diesem Volk, übrigens bis heute, ist ein Reden Gottes. Da kann man was hören, wenn man Ohren hat zu hören. Oder Gott kann durch Träume reden. Da ist auch die Josefsgeschichte, nicht wahr, doch ganz wichtig, wie da die Träume eine Rolle spielen und Botschaften beinhalten, Gesichte. Oder Gott kann durch Engel reden. Jetzt kommen Visionen, das, was Sie gemeint haben, die Gesichte. Das steht übrigens im Psalm 89, Vers 20. Ich habe Belegstellen hier. Gott kann durch Schriftzeichen reden. Bei wem ist denn das geschehen? Belsazar. Ja, jetzt wird es heiß. Also, ich überlege mir dann noch ein paar Fragen mehr. Ja, das waren Gerichtszeichen. Und da musste der Daniel hergeholt werden, nicht wahr, der diese Schrift lesen kann. Wahrscheinlich waren das hebräische Schriftzeichen, die anderen nicht lesen konnten. Und der Daniel konnte das und hat mutig eben auch das Gerichtswort seines Gottes dem Belsazar gesagt. Ja, und jetzt kommt was. Gott kann sogar durch ein Tier reden. Bileam. Und wer war das Tier? Eine Eselin. Und die Eselin hat sogar zum Bileam selber geredet. Nicht? Und in Hiob 33, da stellen wir fest, dass Gott auch durch Krankheiten reden kann. Also eine Vielzahl von Möglichkeiten. Gott beschränkt sich nicht auf einen Aspekt. Er lässt sich da nicht festlegen. Er hat viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Der Satz steht zwar so nicht in der Bibel, sondern in einer Liedstrophe. Und von wem stammt er? Ja. Also, ihr redet ganz gut abschneiden. Also Gottes Reden, das können wir grundsätzlich festhalten. Gottes Reden ist ein sich kundtun. Er will nicht für sich bleiben. Es entspricht seinem Wesen. Er will uns in sein Herz hineinschauen lassen. Das muss ich jetzt einflechten. Es gibt in der Mose-Geschichte eine Stelle, da wird Mose zum zweiten Mal auf den Sinai bestellt von Gott. Das erste Mal hat es ja nicht funktioniert mit den Gesetzestafeln, weil Israel ganz schnell abgefallen war und Mose eine entsprechende Reaktion hatte und so weiter. Also ich schildere das jetzt nicht im Einzelnen. Er wird zum zweiten Mal auf den Berg bestellt und da offenbart sich Gott dem Mose. Wenn ich an die Stelle denke, das greift mir immer ans Herz, wisst ihr warum? Man muss ein bisschen bohren, um die Stelle auch richtig zu verstehen. Da heißt es nämlich, Und er rief aus. Manche meinen da, der Mose habe das ausgerufen, was da jetzt im nächsten Vers steht. Das kann aber nie und nimmer sein, sondern Gott hat das ausgerufen. Und zwar hat da Gott dem Mose seinen Namen kundgetan, sprich sein Wesen enthüllt. Gott hat das getan, dem Mose gegenüber. Und der Mose hat auf diese überwältigende Gottesoffenbarung, die er erlebt hat, kurz vorher wird geschildert, dass Mose ja mit der kühnen Bitte an Gott herangetreten ist, Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Und Gott hat gesagt, das geht nicht. Also, ist aller Ehren wert, dass du das willst, aber das geht nicht. Und dann kommt diese Gottesoffenbarung auf dem Sinai. Und dann heißt es, und er rief seinen Namen aus. Herr, Herr, geduldig von großer Güte und was dann alles kommt. Und das ist eine so grundlegende Offenbarung geworden, dass sich das Wort, gerade dieses Wort, durch die ganze Geschichte Israels hindurchgezogen hat. Barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Güte. Ja, und dann kommt der sogenannte Pferdefuß, dass man denkt, Gott hätte an der Stelle aufhören können, der Sünde vergibt, aber dann heißt er aber Sünde nicht ungestraft lässt, sondern die Sünden der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Da denkt man immer, ah, das passt doch nicht mehr Sinn, das ist wie so ein, vielleicht so ein Schönheitsfehler oder was. Wenn Gottes Wesen vorher so großartig hingestellt wird, barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Güte, da kommt eine Überhöhung zur anderen. Das, was da sozusagen aus Gottes Wesen herauskommt und dem Offenbarung, dem Mose kundgetan wird. Wenn er die Sünde nicht ungestraft lassen kann, dann gehört es genauso zu seinem Wesen wie die Barmherzigkeit. Weil dann Gnade nämlich nicht Gnade ist, sondern ein unter den Teppich kehren, ein Augen zudrücken vor dem Unrecht oder was, das kann sich Gott nicht leisten. Deshalb steht der Satz nämlich da. Übrigens, die typische Reaktion auf eine solche Gottesoffenbarung ist Anbetung. Da kommt am Schluss, oder nach diesem Geschehen, der Satz, und Mose neigte sich eilends und betete an. Das ist echte Anbetung. Ein Reden Gottes mit seinem Knecht Mose. Gehört also noch zu meinem ersten Punkt. Jetzt kommt der zweite. Gottes Reden durch Jesus. Das ist das Reden, das im Johannesevangelium, das ja mit der grandiosen Einleitung versehen ist, im Anfang war das Wort. Und kommt ein Satz nach dem anderen. Und dann liest man bis zum Vers 14 und dann merkt man plötzlich, ja, das Wort ist doch Jesus. Das Wort war Fleisch. Und es ist ganz eindeutig, dass hier Jesus mit gemeint ist. Dieser Jesus, der eben schon ganz im Anfang bei Gott war. Wie bereits gesagt, da spricht man vom Präexistenten. Das heißt, er ist vor seiner irdischen Wirksamkeit schon existent gewesen, vorher. Das Wort, das Fleisch ward. Oder das, was auf dem Hirtenfeld in Bethlehem von den Engeln verkündigt wurde, euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Messias, der Herr in der Stadt Davids. Oder wie es Paulus in seinem zweiten Korintherbrief schreibt, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Gell, ist der zweite Korintherbrief. Das heißt, Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes oder das Wort Gottes, das buchstäblich Hand und Fuß bekommen hat, nämlich in der Person Jesu Christi. Das sagen wir doch auch manches Mal. Ich habe immer lang genug diskutiert hat und der eine sagt das, der andere jenes und dann es werden da Konferenzen mass abgehalten in unserer Welt. Und dann kann jemand hoffentlich draufkommen und sagt dann, so, die Sache muss aber jetzt Hand und Fuß kommen, bekommen. Oder, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Das ist nur die andere Formulierung. Die Sache muss Hand und Fuß bekommen. Gottes Reden hat Hand und Fuß bekommen. In der Person Jesu Christi. Das ist seine großartige, Paulus sagt, unaussprechliche Gabe an unsere sündige Welt. Gottes Geschenk. Johannes 3,16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Was bedeutet dieses Reden Gottes durch Jesus? Ich habe drei Kennzeichnungen. Das erste. Dieses Reden Gottes durch Jesus ist eine vollkommene Offenbarung. Paulus kann schreiben, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber. Da ist der, soll ich sagen, der Obertheologe im Neuen Testament, ist schon Paulus, nun wirklich der Gewährsmann dafür. Der hat nämlich das wirklich, jetzt sage ich es ein bisschen hochgestochen, theologisch verarbeitet. Wenn er sagt, Gott war in Christo, oder im Kolosserbrief kann er sagen, in ihm, in Jesus, wohnte die Fülle Gottes leibhaftig. Das ist eigentlich ein anderer Ausdruck für Hand und Fuß bekommen. In ihm wohnt die Fülle leibhaftig. Und deshalb vollkommene Offenbarung. Deshalb war das kein Gerede, als Jesus dem, ich glaube der Philippus war es, dem Philippus gesagt hat und damit ja auch allen anderen Jüngern, weil der Philippus eines Tages mal daherkam, nicht eines Tages, sondern, bitte? Nee, ich glaube der Philippus. Vielleicht hast du recht, aber ich sage es mal, was ich meine. Ich glaube, es waren den Abschiedsreden Jesu. Herr, zeige uns den Vater. Da hat Jesus eben in seinen Reden auf den Vater gewiesen und dass er eben wieder zum Vater geht und so. Und der Philippus kommt, Herr, zeige uns den Vater. Und dann sagt Jesus, ja, was sagt er? Nächste Quizfrage, was sagt er? Und? Und du, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Stell dich mal diese zugespitzte Antwort vor. Philippus, du willst den Vater gezeigt bekommen. Wer mich, Jesus von Nazareth, der Menschensohn, der jetzt da leibhaftig vor dir sitzt oder steht, den du anrühren kannst, der sieht den Vater. So weiß ich Jesus eben als Wort Gottes, als Offenbarungsträger, als einer, der Jesus, der Gott seinen Vater kundtut. Deshalb können wir also diese Kennzeichnung geben. Das Reden Gottes in Jesus ist eine vollkommene Offenbarung. Deshalb sagt der Hebräerbrief auch, er hat am letzten geredet durch den Sohn. Da denkt man, Gott hat jetzt aufgehört. Oder was heißt denkt man? Da könnte man denken. Es ist das letzte Wort Gottes. Aber wenn man da nun genau prüft, was da steht, heißt es einfach schlicht und einfach, Gott hat eschatologisch geredet. Das ist das Fremdwort, das hier auch im Griechischen steht. Eschatologisch heißt am Ende der Zeit, am Ende der Tage. Sozusagen beim Beginn der messianischen Zeit. Die messianische Zeit wird in Israel immer als letzte Zeit, in der letzten Zeit, das machen die alttestamentlichen Propheten immer wieder. In den letzten Tagen, in der letzten Zeit. Das meint das Eschatologische. Er hat am letzten geredet durch den Sohn. Und das heißt, Gott hat in Jesus Christus der Welt sein letztes Angebot gemacht und darüber hinaus gibt es von Gottes Seite her keine weitere, na, ich kann nicht sagen Offenbarung, das gibt es schon, aber kein weiteres Geschenkangebot mehr. Jesus ist der Gipfel. Mehr kann Gott nicht anbieten. Also letzte Offenbarung ist sowas wie ein Ultimatum. Du Mensch, wenn du darauf nicht eingehst, der Dalai Lama kann es nicht. oder irgendeiner der anderen. Wenn du auf dieses Angebot nicht eingehst, dann kannst du sämtliche Religionsstifter und Religionen abklappern, die bringen dir es nicht. Das muss man heute übrigens deutlich sagen. Deshalb heißt letzte Offenbarung, und das ist die dritte Kennzeichen, es ist eine entscheidende Offenbarung. Und entscheidend im eigentlichen Sinne des Wortes, weil diese Offenbarung Gottes, dieses Reden Gottes zur Entscheidung führt. Fast hätte ich gesagt zwingt. Aber nicht in dem Sinne, dass Gott uns Menschen zwingt. Das macht er nicht. Das ist seines Wesens nicht würdig. Aber nachdem es letzte Offenbarung ist oder letztes Reden Gottes, bedeutet das, dass immer eine Entscheidung damit verbunden ist. Du kannst als Mensch positiv darauf eingehen, dann hast du mit Ja geantwortet, hast dich entschieden, im Glauben, im Gehorsam, okay. Du kannst mit Nein darauf antworten, hast du dich entschieden, es ist immer Entscheidungssituation und ja, gehst eben mit all den Konsequenzen den verkehrten Weg. Du kannst auch so tun, als ob du dich gar nicht entscheidest, denn es ist auch eine Entscheidung. Ist auch eine Entscheidung. Dieses letzte Wort Gottes, dieses Reden Gottes in Jesus Christus ist Entscheidungsoffenbarung. Darum kann Jesus übrigens sagen, steht im Johannesevangelium irgendwo, jetzt geht das Gericht über die Welt. Denk, boah, Gericht, hallo, die Welt lebt doch fröhlich weiter, was ist denn da los? Jetzt geht das Gericht über die Welt. Meint Entscheidung. Jetzt geht's um Ja oder Nein. Und das ist bis heute so geblieben. Seit dem Kommen Jesu in unsere Welt. Israel hat sich damals in seiner Mehrheit mit Nein entschieden. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Bei Einzelnen war es andersrum. Und seitdem ist in dieser Welt Entscheidungssituation. Ihr Lieben, wir können da uns drehen und wenden, wie wir wollen. Wir können uns auf den Mond schießen lassen oder machen oder fliehen oder hingehen, wo wir wollen. Es ist immer Entscheidungssituation, seitdem Jesus in unserer Welt gewesen ist. Das meint dieses Wort am letzten Gerede durch den Sohn. Gott hat sein Heilsangebot mit der Sühnetat Jesu Christi am Kreuz zum Abschluss gebracht. Er hat den entscheidenden, endgültigen Preis bezahlt für die Rettung der ganzen Welt. Steckt alles in dem drin. Wer Jesus nicht will, wer partout an ihm vorbeilebt, der hat sich entschieden für den Zorn Gottes. Ich kann auch sagen, für das Gericht Gottes. Also, vollkommene Offenbarung, letzte Offenbarung und entscheidende Offenbarung. Diese drei Kennzeichnungen. Und das meint Entscheidungssituation. Nochmal, wir können das nicht ändern. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen dürfen und daraus hoffentlich die rechten Konsequenzen ziehen. Merken wir, was das für wuchtige Glockenschläge sind, die da gleich am Anfang des Hebräerbriefes erklingen? Wahrscheinlich hat der Heilige Geist gesagt, ich lasse die ganzen Einleitungsdinge da weg, Briefabsender und Gruß und das Ganze drumherum. Und da wird er mal gleich kräftig da hineingedonnert mit dem. Vor Zeiten vielfach und auf mancherlei Weise geredet zu den Vätern durch die Propheten in diesen letzten Tagen, also eschatologisch, durch den Sohn. Was jetzt passiert, ist nichts anderes als einen grandiosen Turm zu bauen, der uns die Größe Jesu vorführt. Jetzt kommt Stein auf Stein. Vielleicht ein komisches Bild, Turm stimmt auch vielleicht nicht so richtig, aber soll ein Bild sein. Jetzt malt uns der Hebräerbrief die Größe Jesu vor Augen. Er kommt damit zu seinem Hauptanliegen, was den ganzen Brief anbelangt. Die Größe Jesu deutlich zu machen. Es geht ja dann morgen weiter, größer als die Engel, größer als Mose, größer als und so weiter. Und das, was er gebracht hat, ist viel besser als das Alte. Und dann wird eben das Alte Testament mit seinen Ordnungen verglichen oder der Alte Bund mit seinen Ordnungen. Und es wird festgestellt, das, was durch Jesus gebracht worden ist, ist einmalig und einzigartig, höher und besser und größer. Ihr könnt hinlaufen, wo ihr wollt, ihr findet nichts Besseres. Es kommt mein dritter Punkt. Wer ist Jesus? Die Beschreibung der Person Jesu beginnt in der zweiten Hälfte des zweiten Verses, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und. Kommt eins zum anderen. Ich habe hier einen Zettel von mir. Den habe ich mir für diese Darlegung eben herausgenommen. Und zwar ist das das erste Blatt eines Gemeindebriefs, nein, eines Programms, das fabriziert wurde zu einer Einsegnungsfeier. Und da ging es um die Person Jesu. Bibelbezogen, gut. Und das, was mich bei der Darlegung sehr beeindruckt hat, ist das Zusammentragen der verschiedenen Urteile. Jesus hat einmal seine Jünger gefragt, was sagen die Menschen, wer ich sei. Da wollte er ja von seinen Jüngern letztlich wissen, was die sagen. Aber er wollte sozusagen testen, lassen die sich von der allgemeinen Meinung beeinflussen oder was. Und dann kamen ja verschiedene Antworten. Und so etwa ist das hier auf diesem Programm. Ich lese da jetzt gleich so verschiedene Urteile oder Bilder oder Vorstellungen, die einzelne von Jesus hatten damals, und ihr werdet feststellen, das finden wir alles in den Evangelien. Meister. Er wird von einigen als Meister bezeichnet. Und von anderen als Gotteslästerer. Wieder andere Schlemmer und Zecher. Wieder andere Sohn Gottes oder Rabbi, selbst der Judas, Rabbi. Sohn des Höchsten, andere, er ist von Sinnen. Ha, also, ein bisschen derber, da hätte man sagen, der spinnt. Der Heilige Gottes, ich weiß, wer du bist. Der Heilige Gottes, wir hatten das gesagt. Bitte? Jawohl. Ausgerechnet. Man müsste sagen, der Dämon, nicht wahr, der von unten, hat klar erkannt, wer der ist, der Heilige Gottes. Andere, der Prophet, Freund der Zöllner und Sünder, Sohn des Zimmermanns, Herr, Sohn Davids, Menschensohn, oder als wieder eine Negativbeurteilung, er hat den Beelzebub. Das heißt, er ist vom Teufel besessen. Ist schon ein buntes Bild. So, und auf diesem sehr bunten und zum Teil auch sehr negativen Bild kommt jetzt das, was der Hebräerbrief sagt über die Person Jesu. Erbe des Alls. Jesus hat einmal ein Gleichnis erzählt von den bösen Weingärtnern. Und da kommt interessanterweise am Schluss eine Feststellung, dass nämlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten, denen er unter anderem dieses Gleichnis auch erzählt hat, nicht bloß seinen Jüngern, dass die gut verstanden haben, wen er da meint. Nicht, da sagt Jesus, dass eben einer seinen Weinberg ausgegeben hat und dann andere und dann, Moment, das müsste man jetzt richtig erzählen, wenn man es erzählen will natürlich. Das steht nämlich Matthäus 21. Und dann kommen verschiedene und wollen eben den Ertrag des Weinbergs, aber das lassen die sich nicht bieten. Und dann sagt der Besitzer des Weinberges eines Tages, ich werde ihnen meinen Sohn schicken. Vor dem werden sie sich fürchten. Zuletzt aber, auch wieder dieses zuletzt, sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner, übrigens ist der Weinberg durch die ganze Bibel hindurch immer ein Bild für Israel. Grundzeugig ist auch der Jesaja hierfür. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe. Jetzt kommt Erbe. Jetzt kommt das ins Spiel. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen. Und sie nahmen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Jesus hat in diesem Gleichnis, bezogen auf seine Person, ganz deutlich das auch gesagt, er ist der Erbe, er ist es. Aber nicht bloß der Erbe des Weinbergs, sondern der Erbe des Alls. Das ist prophetisch bereits schon in Psalm 2, Vers 8 festgehalten. Ich will ihm die Nationen, die meisten Übersetzungen bringen da Heiden, aber gemeint sind die Völker, die Nationen, will ich ihm zum Erbe geben. Diesen grandioser prophetischer Psalm, der Psalm 2. Deshalb konnte Jesus sagen, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Bitte?
Ist damit auch die große Verheißung als Menschensohn, der aus Daniel, als der Herr Jesus immer wieder zitiert, wie der uralte Gericht hält und dann kommt einer wie eines Menschensohn in den Wolken daher und ihm wird alles übergeben?
Natürlich. Auch der Begriff Menschensohn stammt von Daniel, hat er da sicherlich genommen. Also, wenn Jesus einen solchen Satz sagt, alles ist mir übergeben von meinem Vater, da könnte man denken, der bildet sich aber was ein. Wisst ihr, das ist uns geläufig geworden, so einen Satz zu hören, aber stellt euch vor, da sagt Jesus, der als Mensch, wie wir jetzt untereinander hier beieinander sind, als Mensch bei seinen Jüngern war und das seinen Jüngern so gesagt hat. Alles ist mir übergeben. Das konnte er nur sagen, weil er eben sein Sendungsbewusstsein kannte. Daniels Stelle kannte, das Alte Testament überhaupt kannte und wusste, sie ist die von mir zeugt. Paul Gerhard, ach, jetzt fällt mir schon wieder eine Frage ein. Paul Gerhard, aber da sage ich jetzt gleich den Liederdichter dazu. Der hat in einem seiner Lieder den Satz, ich bring alles wieder. Aus welchem Lied stammt das? Jawohl, jawohl, fröhlich ist ein Weihnachtslied. Fröhlich soll mein Herz springen. Ihr könnt übrigens beim Paul Gerhard in manchen seinen Liedern feststellen, was dieser Mann für einen Bibeldurchblick hatte. Ich bringe alles wieder. Das ist zwar nicht von Paul Gerhard, aber der Satz, all unsere Not zu Ende erbringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt, in welchem Lied steckt das drin? Nicht ohne, bitte? Macht hoch die Tür, ja. All unsere Not zu Ende bringt, das zieht mit dem Paul Gerhard völlig gleich. Ich bring alles wieder. Das steckt in dem Satz drin, Erbe des Alls. Und Paulus kann dann sagen, mehrfach, in seinen Briefen, ich denke jetzt an Römer 8, wir sind Miterben. Er sagt, Miterben Christi, wir erben mit Christus und werden mit hineingenommen in die ganze Größe und Weite dessen, was ihm einmal zukommt. Erben heißt, es wird ihm vom Vater übergeben. Er hat einen rechtmäßigen Anspruch drauf, sonst kann man nicht erben. Wie ist das bei uns, wenn man, außer man wird außerrechtlich eingesetzt oder wie? Aber er ist rechtmäßig Erbe geworden durch seinen Tod am Kreuz. Also Erbe des Alls. Weiter. Es kommen jetzt verschiedene Punkte. Ich habe von den Steinen geredet, die da aufgeschichtet werden und da entsteht ein Turm oder die Größe der Gestalt Jesu. Er ist der Schöpfungsmittler. Wenn es auf dem ersten Blatt unserer Bibel heißt, und Gott sprach. Bitte? Und Gott sprach. Das ist das Wort, durch das er die Welt ja ins Leben gerufen hat. Und das war doch schon Jesus. Da war doch Jesus schon wieder bei. Das wird er später beschädigt. Der Schöpfungsmittler. Oder hier wird gesagt, der Schöpfer der Äonen. Durch den er auch die Äonen gemacht hat. Die Weltzeiten, nicht bloß die Welt. Das ist zu kurz gegriffen, die Luther-Übersetzung hier. Wie überhaupt Luther mit dem Wort Äon mal so umspringt, mal anders umspringt, mal Ewigkeit, mal Weltzeit oder was. Am besten man bleibt hier bei dem Grundwort Äon. Äon heißt Weltzeit oder ist ein bestimmter Abschnitt im Gesamtplan Gottes, durch den er auch die einzelnen Weltzeiten oder Heilsabschnitte gemacht hat. Das heißt, der ganze Plan, Schöpfungsplan, Erlösungsplan und Vollendungsplan und alles ist bereits durch Jesus gemacht, entworfen. Und da dann einfach sagen, hat der Zimmermann Sohn. Das ist ein bisschen wenig. Kolosserbrief, der Anfang des Kolosserbriefs, nein, nicht genau der Anfang, aber ab Vers 17, glaube ich, im ersten Kapitel. Es ist alles durch ihn geworden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Die ganze unsichtbare Welt mit den Myriaden von Engeln, wir werden dann morgen von Engeln hören, auch die ganzen Finsterniswelten und das alles ist alles durch, die sind ja nicht am Anfang finster gewesen, ist alles durch Jesus geworden. Seine Größe. Und es kommt eine weitere Kennzeichnung, der Abdruck des Wesens Gottes. Wisst ihr, was da im Griechischen steht? Charakter. Das Wort, das bei uns in dem Wort Charakter oder mit dem Wort Charakter wiedergegeben wird, oder der Prägestempel. Das heißt, in Jesus wird nun wirklich sichtbar, deshalb heißt es Ebenbild des unsichtbaren Gottes, wird der Gott sichtbar, wie er ist seinem Wesen nach. Deshalb, wer Jesus sieht, sieht den Vater. Wer den Charakter Gottes kennenlernen will, der muss Jesus kennenlernen. Der soll lernen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Wie er sich ihnen zugewandt hat. Wie er mit harter Konsequenz auch reagieren konnte. Natürlich, das konnte er. So dass mir einmal eine Schulfreundin von unserer ältesten Tochter, als sie noch in München in die Schule ging, da hat sie ihre Schulfreundinnen da und dort mitgebracht. Und die Schulfreundin hat ja gewusst, in welches Haus sie kommt. Da haben wir keinen Hehl draus gemacht. Hat dann eines Tages gesagt, Jesus sei ein harter Mann. Jesus sei ein harter Mann. Das sei ihr Eindruck. Also wenn sie in den Evangelien liest, vielleicht hat sie vom Unterricht her oder wie auch immer da den Eindruck bekommen, nicht wahr, wer nicht absagt allem, was er hat und so weiter und Kreuz aufnehmen und von jetzt an werden zwei uneins und wahr. Also da sind schon Worte drin, die deutlich machen, dass Jesus nicht bloß einfach so ein süßlicher, lieber Heiland ist. Aber wie er sich um das Verwundete, Kaputte, Ausgestoßene, Elende, Verachtete kümmert und sich deren annimmt. Wir haben neulich die Zachäus-Geschichte gelesen. Denkt man doch, die brauchen wir doch nicht mehr lesen, wissen wir doch hin und auswendig. Aber es ist interessant, wie immer einem was aufgeht. Wie Jesus dem Zachäus sagt, Zachäus, ich muss heute in deinem Hause einkehren. Wie Jesus auf das Sehnen und Erwarten, das hat er gemerkt, der Mann, der auf einen Baum steigt, um Jesus zu sehen, wie er darauf reagiert. Und die anderen haben gemurrt und gesagt, es geht doch nicht. Man kann doch zu so einem Kerl da nicht einkehren. Nicht da, wenn der Messias sein soll oder was, dann müsste er doch das wissen. Das kann man doch nicht machen. Der Charakter Gottes, Jesus ist der Charakter Gottes oder Prägestempel Gottes, der Abdruck seines Wesens. Das heißt, da können wir ihn kennenlernen. Gott will das, dass wir ihn so erfassen und erfahren und ihn so kennenlernen. Ich sage nochmal oder zitiere das. Es liegt im Interesse Gottes zu reden, sich kundzutun. Der Abglanz der Herrlichkeit Gottes, eine nächste Kennzeichnung. Herrlichkeit Gottes. Gott hat bereits ja schon im alten Bund, das hat ja das Volk Israel erleben müssen, ich war mit den Lichterscheinen, mit den Herrlichkeitsoffenbarungen, ja, seine Erfahrungen gemacht, so dass sie gesagt haben, nee, rede du nur mit dem, das, für uns ist das zu schwierig. Und Gott hat ja auch ganz deutlich die Anweisung durch den Mose geben lassen, niemand darf den Berg berühren und so. Das waren Herrlichkeitsoffenbarungen Gottes schon damals. Die Herrlichkeitsoffenbarung in Jesus ist viel, viel größer und gewaltiger. Der Lichtglanz Gottes ist in der Person Jesu da. Fast hätte ich gesagt, für uns Menschen abgedunkelt, weil wir sonst nicht ertragen. Wenn diese Herrlichkeit Gottes in Jesus nicht da gewesen wäre, hätte Jesus niemals sagen können, ich bin das Licht der Welt. Da hätte jeder kommen können und sagen, das bildet er sich ein. Oder das ist eine Anmaßung. Oder was auch immer. Das sagen heute trotzdem manche noch. Aber Jesus konnte das mit Fug und Recht sagen, ich bin das Licht der Welt, weil er der Abglanz der Herrlichkeit Gottes war. Weitere Kennzeichnung, Welterhalter. Ich charakterisiere das deshalb, weil es hier so heißt, er trägt alle Dinge, das All, mit seinem kräftigen Wort. Der Professor Michel, das ist eine Anmerkung, die Heinz Schumacher in seinem Neuen Testament bringt. Professor Michel hat hier oder vertritt hier die Meinung, dass Jesus mit seinem Wort den Zerfall der Welt aufhält. Man kann sich heute schon manches Mal wundern, dass unser Globus überhaupt noch so existiert, wie er existiert. Eigentlich müsste er schon längst ins Trudeln gekommen sein mit den Maßnahmen, die wir Menschen da ins Leben gerufen haben, und die Probleme, die müssten eigentlich schon viel, viel weiter sein. Wenn das Wort unseres Gottes nicht mehr hineinwirkt und hineinwirken darf, beschleunigt das den Zerfallsprozess. Das ist eine Erkenntnis, die wir für unser Leben persönlich nehmen können und für die ganze Welt, auch für eine Gemeinde. Da, wo das Wort Gottes nicht mehr im Mittelpunkt stehen darf, wird man gerichtsreif. Durch das Wort Jesu wird auch das Gericht ein Stück weit aufgehalten. Nicht verdauernd, aber ein Stück weit. Ablehnung des Wortes bedeutet Beschleunigung des Zerfallsprozesses. Welterhalter heißt alle Dinge, das All tragen durch sein Wort. Und wir wissen ja, dass Himmel und Erde vergehen werden. Das ist nicht für Dauer uns verheißen. Unsere Welt wird nicht für immer existieren. Das ist ganz klar gesagt. Aber das ist ja bei Gott nicht das Letzte. Dass Himmel und Erde vergehen. Aber sein Wort wird nicht vergehen. Nächste Kennzeichen. Ich kann mich bei den einzelnen Punkten nicht so lange aufhalten. Kommt der eins zum anderen, wie gesagt. Er hat die Reinigung von Sünden gemacht. Da steht das Wort geschaffen. Das Wort, das am Anfang unserer Bibel steht, als Gott Himmel und Erde schuf, so steht hier dieses Wort, Reinigung von Sünden gemacht, nicht wahr? Zur Weltschöpfung hat Gott jetzt mit seinem Machen, mit seinem Schaffen die Welterlösung hinzugefügt. Und weil Welterlösung durch Jesus geschehen ist, hier bezeichnet als Reinigung von Sünden, weil Jesus damit das Grundproblem unserer Weltproblematik, ja, gelöst hat. Das Grundproblem, das, was heute hin und her diskutiert und geredet und reformiert und alles Mögliche, was da läuft, ich verdreine sie, der andere lässt nicht fahren und wir haben ja ein Chaos beieinander, es wird immer schlimmer, es wird nicht besser. Das hat die Problematik, dass wir nicht an das Grundproblem herangehen. Wir diskutieren heute weltweit, soll ich es mal so sagen, an Gott vorbei. Oder an dem Herrn und seinem Gesalbten vorbei. Und wisst ihr, wo das steht? Psalm 2. Passiert heute weltweit. Deshalb müssen wir uns nicht wundern, dass es mit der Reform hinten und vorne nicht funktioniert. Ja, ja. Ja, man hört da zurzeit nichts anderes. Ein Schaffen. Gott hat bei der Schöpfung, ich kann es mal ein bisschen moderner sagen, Gott hat bei der Schöpfung, das wird ja heute in der Wirtschaft so auch diskutiert, so etwas wie eine Produkthaftung übernommen. Das spüren wir, wenn wir ein Gerät kaufen und kriegen dann 2-3 Jahre Garantie. Das ist sowas wie Produkthaftung, muss der Hersteller sozusagen garantieren. Gott als Schöpfer übernimmt Produkthaftung für sein Produkt. Deshalb gibt es Welterlösung. Und nicht nur Welterlösung, sondern auch Weltvollendung. Der Kreuzestod Jesu, das ist ja Welterlösung. Der Kreuzestod Jesu steht in der Mitte des Heilsplanes Gottes. Deshalb Reinigung von Sünden. Also zu dem Thema, da treibt es mich, da könnt ihr noch viel sagen, aber ich muss jetzt weitermachen. Erhöhung zur Rechten Gottes, heißt es da. Er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Ja, Himmelfahrt. Was können wir heute noch groß mit Himmelfahrt anfangen? Ist der Vatertag. Weil die Väter auch was brauchen, wenn die Mütter ihren Muttertag haben. Also, Erhöhung zur Rechten Gottes heißt doch, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, Jesus ist in die Weltherrschaft eingesetzt worden. Karl Barth, der große Schweizer Theologe, soll kurz vor seinem Tod auf dem Sterbebett gesagt haben zu seinen Umstehenden, ich weiß nicht, was er drumherum noch gesagt hat, aber den Satz, den Kernsatz, es wird regiert. Karl Barth, da hat er nicht Berlin gemeint oder irgendwas anderes oder Moskau, sondern einen anderen. Es wird regiert. Ja, wisst ihr, regieren ist viel, viel mehr als bloß herrschen. Regieren ist entscheiden. Regieren ist, jetzt im Sinne Jesu gesprochen, des Weltherrschers, den Willen Gottes durchsetzen. Mit den Regierungsmaßnahmen die Welt, die Schöpfung, Engel, Menschen, Machthaber, Throne, Fürstentümer, Gewalten. Alles das ausrichten am und nach dem Willen Gottes. Das heißt regieren. Unsere Welt, in der wir leben, ist ja nach dem Willen Gottes dem Satan übergeben. Deshalb sagt die Bibel, dass wir in einem bösen Äon leben. Und es ist kein bloßes Gerede, wenn da und dort einmal der Satz auftaucht, da ist aber wirklich der Teufel los. Der ist los, er ist noch los. Aber das wird nicht so bleiben. Es gehört zur Herrschaft Jesu Christi und zu seinen Regierungsmaßnahmen, dass einmal der Zeitpunkt kommen wird, wo der Teufel gebunden wird. Jesus ist mit der Intronisation, Erhöhung zur Rechten Gottes, befugt, bevollmächtigt, die verloren gegangene Schöpfung, das, was unter dem bösen Äon alles angesiedelt ist, wieder zurückzubringen. Ich bringe alles wieder. Das hat Paul Gerhard da Jesus dem Kind in der Krippe in den Mund gelegt. Also Erhöhung zu Rechten. Und jetzt kommt der Gipfel eigentlich, die Spitze. wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Er hat den Namen sich nicht selbst zugelegt, einen großen Namen. Lasset uns einen Namen machen, das war beim Turmbau zu Babel der Fall, damit wir uns nicht zerstreuen. Wir wollen groß herauskommen, wir sind die Großen, wir schaffen es, wir bringen es. Er hat den Namen ererbt, Herr aller Herren. Der Herr, der über allem steht. Es kommt Philipper 2 ins Spiel, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Doch, jetzt habe ich wieder eine gewisse Frage. Das fällt mir jetzt ein, wisst ihr. Welcher Prophet im Alten Testament? Jetzt bist du mal ruhig. Gell? Also, welcher Prophet im Alten Testament, wir kennen uns nämlich ein bisschen, deswegen kann ich da so schwätzen, hat bereits das mit der Erhöhung und dem Namen und so weiter und das, also in dem Namen, nicht in dem Namen Jesu, das hat der Prophet im Alten Testament noch nicht gesagt, aber dass sich alle Knie beugen werden. Welcher Prophet? Jesaja. Na bitte. Also ihr seid gut, schwör. Jesaja. Ich kann sogar sagen 45, Jesaja 45, Vers 23, dort steht es. Der Name über alle Namen. Und im Namen Jesu werden sich einmal alle Knie beugen. Nicht Michael, nicht Gabriel, nicht Uriel und wie die Erzengel und so weiter alle heißen. Auch nicht Luzifer. Es war einmal der Lichtsengel. Nicht diese Namen, sondern Jesus. Der Name über alle Namen. Es ist bestimmt so, dass wir nicht hoch und groß genug von Jesus denken können und sollen. Groß, erhaben, majestätisch, freundlich, barmherzig, sich kümmernd um das Kleine, sich herabbeugend zu dem Kleinen. So ist Jesus. So ist Gott. Warum? Weil Gott durch Jesus geredet hat, weil Jesus, jetzt kurz und bündig formuliert, das Wort Gottes ist. Die Kundgabe Gottes an uns alle, an die ganze Welt. Man macht keinen Fehler, wenn man das weit bekannt macht und das viele hören und gesagt bekommen. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, bei alledem, was dein Wort uns sagt über dich, ist das, was wir sagen, eigentlich nur ein Stammeln. Wir kommen nicht annähernd an das heran, was du bist und wer du bist, in dem, was wir sagen und beschreiben. Aber wenn wir das staunen lernen, ob dem, was uns gesagt wird, auch gerade im Hebräerbrief, das Staunen und dann das Anbeten lernen, Herr, dann hast du uns ein Stück weitergebracht. Gib, dass wir dir immer mehr zutrauen und wirklich aus dem Vertrauen heraus auch gehorchen lernen. Unseren Weg entschieden mit dir gehen und fest damit rechnen, dass du die Deinen kennst und auf rechter Straße führst und ans Ziel bringst. Dafür wollen wir dir von Herzen Dank sagen. Amen. Amen.